Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Fokus.
Der Fokus kommt heute Abend aus dem Kloster vor. Es ist ein Kloster zwischen Zürich und Baden, wo Benediktinerinnen drin leben. 26 sind es, zwischen 40 und 93. Vis-à-vis von mir sitzt Irene Gassmann. Sie ist Priorin vom Kloster, also sozusagen die Chefin der Schwestern hier im Kloster. Mein Name Marina Villa. Priorin Irene, wir sind in der Vorweihnachtszeit. Mindestens in Zürich hängen schon seit Wochen die Weihnachtsdeko, Kugeln überall. In den Geschäften gibt es Vorweihnachtsschnäppchen. Von Besinnlichkeit ist wie immer nicht sehr viel zu spüren, dafür von Hektik. Wie ist die Vorweihnachtszeit bei Ihnen hier im Kloster vor?
Das ist bei uns eine besondere Zeit. Ich denke vor allem in der Liturgie ist das eine spezielle Zeit. Wir haben da besondere Antiphonen, also besondere Texte, Hymnen, Melodien, die einfach adventlich sind. Auch die Lesungen in der Liturgie, die sind adventlich. Dann tun wir natürlich auch so Brauchtum pflegen mit Sternen an den Fenstern.
Ich sehe das gerade. Die sind aus Papier gemacht. Haben sie die, also nicht sie selber vielleicht, aber die sind selber gebastelt.
Die sind selber gebastelt, ja. Wir haben so Schwestern, die gerne ein bisschen basteln und dann so eben dekorieren in den Gängen, in den Zimmern, in den Räumen, dass eine abfändliche Stimmung aufkommt. Auch backen tun wir. Das ist auch eine Tradition. Genau, wir tun viel Gutzle für uns, aber auch zum
Verschenken. Ein bisschen vom Teig klauen.
Manchmal, wenn man durch die Küche läuft, ja. Kann man es nicht ganz verkneifen. Ich jedenfalls, ja.
Welches ist Ihr Lieblingsgutzli?
Zimmerstern. Aber umgebacken habe ich den Mailänderli-Teig sehr gerne.
Also, das sind viele Sachen, die viele andere auch kennen. Jetzt stelle ich mir vor, dass bei Ihnen aber trotzdem ja natürlich wahnsinnig viel ruhiger ist. Also ist es auch eine besinnlichere Zeit, anders gefragt. Meine, das Weihnachtsfest, Geburt Christi, ist eines der höchsten christlichen Feste.
Es ist eine besinnliche Zeit, aber ich merke auch, dass auch bei uns im Kloster das manchmal auch ein bisschen hektischer ist, als das ganze Jahr sonst. Weil viele Schwestern haben den Anspruch, auf Weihnachten allen ihren Freunden zu schreiben. Und bis dann die Briefpost alles erledigt ist, das ist dann einfach noch zusätzliche Arbeit. Also ich merke auch da, dass bei uns so ein bisschen die Hektik, die draussen ist, auch ein bisschen überschwappt ins Kloster. Klar versucht man dann schon immer auch wieder, sich aufs Wesentliche zu besinnen.
Wie hat sich das Weihnachtsfeiern verändert, seit Sie hier im Kloster sind? Also Sie sind jetzt 44, sind mit 21 ins Kloster gekommen. Also über die Hälfte von Ihrem Leben sind Sie schon da. Eine lange Zeit.
Eine lange Zeit und doch ist das, kommt es mir vor, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ich erinnere mich noch ganz fest an meine erste Weihnacht im Kloster.
Das also ist, Sie haben ganz strahlende, leuchtige Augen, das sieht man jetzt leider nicht, weil wir Radio machen.
Es ist für mich wirklich gewesen, ich habe gedacht, so muss es im Himmel sein. Es ist am Abend, wir haben noch die Vigil gesungen, am Abend am 7. Und dann
also das ist,
das ist ein Gebet, also Liturgie eine Stunde lang gesungen. Und dann hat es geheißen, ja, jetzt kann man ein bisschen ins Bett und dann wird man dann geweckt vor den Zähnen. Und ich bin ein bisschen ins Zimmer, habe natürlich nicht können schlafen, bin aufgeregt gewesen, was passiert jetzt. Und dann habe ich in den Gängen von weit her Flötenmusik, Geigen gehört, wo so immer näher gekommen ist. Dann bin ich schnell aufgestanden, mich angelegt und raus und im Gang aussen hat es ein Kerzchen am anderen gehabt. Also der ganze Gang, die lange Klostergänge, muss man sich vorstellen, und auf beiden Seiten Kerzchen und die Musik. Ich habe gedacht, das ist Himmel. Also das war für mich ein unwahrscheinliches Erlebnis gewesen. Das ist für mich Weihnacht im Kloster.
Wie war die Weihnacht bei Ihnen daheim gewesen? Sie sind in Dagmarsellen aufgewachsen, in einer Bauernfamilie.
Das ist auch sehr traditionell oder ritualisiert gewesen. Ich erinnere mich, dass wir am Nachmittag, so um 4 Uhr, sind wir zu unseren beiden Grosstanten gegangen, Kind. Ich hatte 3 Geschwister. Und in dieser Zeit hat dann das Mutti den Christbaum geschmückt. Wir sind mit diesen Grosstanten auf den Friedhof, noch ein Kerzchen anzünden. Und es hat immer zum Znacht Milchreis und Äpfelschnitzel gegeben. Und ich muss noch etwas sagen zu dem Menü. Als wir ein bisschen älter geworden sind, haben die beiden Grosstanten das Gefühl gehabt, ja, Jungs, kannst du jetzt nicht mehr Milchreis und Äpfel Schnitzel auftischen.
Etwas rechts.
Und dann haben sich halt die Platten gemacht. Und wir waren alle enttäuscht. Ich hatte das Gefühl, jetzt ist nicht mehr Weihnachten.
Also Tradition ist etwas, was ihnen wichtig ist?
Das ist mir sehr wichtig, ja. Ich finde das auch etwas Schönes.
Sie können ja hier im Kloster Ihre Familie nicht sehen an der Weihnachten. Wieso eigentlich nicht?
Weihnachten ist bei uns... Dann, also ich habe die Familie schon gesehen, zum Beispiel am Weihnachtstag, am Weihnachtssonntag. Aber wir feiern jetzt hier im Kloster miteinander in der Gemeinschaft Weihnacht. Wir tun auch musikalisch Gottesdienst gestalten. Und dann braucht es einerseits einfach auch jede Stimme, die da ist. Und ich finde es auch wichtig, dass wir ja, jetzt gerade als Gemeinschaft miteinander Weihnacht feiern. Wir tun uns auf das Fest vorbereiten miteinander. Wir gehen auf den Weg, Weihnachten zu. Und ich finde, dann gehört es auch dazu, dass man das dann miteinander feiern. Und das Kloster ist ja meine Familie geworden.
Das ist eben gerade meine Frage. Also wann, soll ich sagen, ist das ein langsamer Wechsel gewesen, wo die Gemeinschaft da von diesen Schwestern, wo sie fast 24 Stunden am Tag ja miteinander verbringen, die Familie ersetzt? Also kann man das? Gibt es einen Moment, wo es wirklich so ist?
Ich glaube, das ist schon ein Prozess, wo das wird, wo man in die Gemeinschaft hineinwächst und von der eigenen Familie ein Stück weit auch wegkommt oder die Beziehung anders wird. Ich denke, es ist eine Veränderung von Beziehung. Neue Beziehungen entstehen und bestehende Beziehungen verändern sich, sind vielleicht nicht mehr gleich intensiv, aber das heisst nicht, dass sie nicht mehr da sind.
Wie sind Sie heute? Ich weiss nicht, mit Ihren Eltern, mit Ihren Geschwistern, vielleicht mit Freunden von dort, wobei gut, Freunde, wo man 20 war, 25 Jahre später, bleiben da sonst nicht so viel übrig, häufig.
Es gibt noch so ein paar Kolleginnen, wo ich so einmal im Jahr, wo die vielleicht mich vielleicht besuchen oder wo man vielleicht sich eben gerade auf Weihnachten einmal schreibt. Meine Familie, meine Eltern, die kommen regelmässig so vielleicht 3-4 Mal im Jahr zu mir auf Besuch. Auch meine Geschwister kommen ab und zu mal vorbei, je nachdem. Also ich denke, es ist eine Beziehung, die bestehend ist, aber nicht so intensiv. Also wir müssen uns nicht alle Wochen sehen.
Aber das ist vielleicht mehr auch eine Typenfrage, als ob Sie jetzt im Kloster sind oder nicht.
Das denke ich auch. Und es entstehen ja eben dann auch neue Beziehungen. Also ich merke das auch, dass ich gerade jetzt so in den letzten Jahren auch neue Leute kennengelernt habe, vielleicht auch durch meine Arbeit, die ich dann gemerkt habe, da entstehen ganz intensive Beziehungen, auch Vertrauen, das da entsteht. Menschen, die ich merke, wenn ich irgendetwas habe, dann kann ich auch dorthin gehen oder mal mit denen ein Gespräch haben.
Und das können auch Männer sein?
Das können auch Männer sein, ja.
Also es ist nicht so streng, dass sie so, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die Augen zumachen und nicht schauen.
Überhaupt nicht.
Also Sie schauen.
Genau, ich finde das auch spannend. Also ich arbeite auch viel mit Männern zusammen und ich arbeite gerne mit Männern zusammen. Ich finde, das gibt auch einen guten Ausgleich oder gewisse Sachen auch mit Männern besprechen, wo manche sagen, ja, ein bisschen oben runterkommen. Also das finde ich eben ganz wichtig, auch zu spüren, dass Männer anders denken, anders funktionieren wie Frauen. Es ist nicht immer einfach, aber manchmal ist es auch sehr hilfreich.
Wenn Sie sagen, es ist nicht immer einfach mit den Männern, mit 26 anderen Frauen ist es vielleicht auch nicht immer einfach, so im Alltag. Sie haben ja sehr streng geregelt, zeitlich geregelt das Leben hier im Kloster. Das erste Gebet am Morgen sehr früh, glaube ich, 20 vor 5.
20 ab 5.
Ah, 20 ab, das ja, ist ja schon richtig human. Und das letzte Gebet dann am Abend, kurz vor der Nacht. Viele Leute, denke ich, können sich ja so ein ganz geregeltes Leben mit Unterteilung, Gebet, Arbeiten, dann Essen und das Ganze weitgehend in Stille ja nicht recht vorstellen. Was fasziniert Sie an dem?
Also mich fasziniert vor allem also zu spüren, gerade am Morgen, denke ich, dass also es eigentlich ein grosses Geschenk ist. Also die Morgenstunden dürfen auch fürs Gebet haben. Also den Tag wirklich so bewusst in der Stille, in der Ruhe dürfen anfangen. Ich genieße es zum Beispiel am Morgen, bei uns fängt die Arbeit am 9 Uhr an. Und es gibt Tage, wo eine Zeit ist zwischen 8 und 9. wo ich gerne einfach einmal in den Wald gehe, rausgehe, in die Stille. Und das macht mich so dankbar, wenn ich dann denke, wie viele Leute das jetzt auf der Autobahn im Stau stehen oder auf den Zug warten.
Also wir sind da ganz in der Nähe von der A1 Zürich-Bern. Man hört es manchmal sogar. Also sie haben wirklich ein auch akustisches Gefühl zu denen, die da dauernd auf Zürich rein
genau,
oder
rausrasen. Genau, man sieht je nachdem dann auch die Scheinwerfer. Und ich denke, ich darf die beste Zeit am Morgen darf ich für mich und für den Herrgott haben. Und das ist so etwas Wunderbares, dass das geil ist. Oder dann auch am Mittag. Wir haben am 11 Uhr eine Gebetszeit. Das ist eigentlich meine liebste Gebetszeit, das gemeinsame Chorgebet. Wenn manchmal der Morgen schon so ein bisschen hektisch war, dann einfach dürfen die Arbeit sein und dürfen in die Kirche gehen, runterfahren, zu mir kommen, ruhig werden und dann in dieser Ruhe auch zu Mittag essen. Also es ist ein wunderbares Geschenk. Klar, manchmal muss man eine Arbeit unterbrechen, wo man vielleicht gerade dran ist. Das ist dann das andere. Aber in der Regel schätze ich das sehr.
Gibt es etwas von dem, wo Sie denken, eine Umsetzung ins Leben von uns allen, die meisten von uns leben ja nicht im Kloster, wo hilfreich wäre?
Ich merke das auch so in Gesprächen, dass es auch Leute gibt, die so ein bisschen nach einem Rhythmus suchen. Und ich kenne auch Leute, die zum Beispiel den Morgen bewusst anfangen, vielleicht eine Viertelstunde früher aufstehen und so wie ein Morgenritual haben. Ich glaube, das ist schon hilfreich, dass man eben so auch bewusst bestimmte Zeiten im Tag hat. Und das ist vielleicht eben der Morgen gerade am geeignetsten, weil das eine Zeit ist, die nicht verplant ist. Aber ich denke, es ist sehr hilfreich, dass man so ritualfeste Zeiten hat. Es kann auch ein Wochenritual sein, vielleicht wie man den Sonntagabend gestaltet zum Beispiel. Ich denke, das ist etwas ganz Hilfreiches. Und es sind ja kleine Sachen, wenn man das auf die ganze Woche anschaut.
Eben, weil vermutlich, ich weiss nicht, wie gut oder wie hoch ihre Produktivität ist, jetzt hier im Kloster, wenn man sagt, alle paar Stunden wird unterbrochen zum Beten, zum Schweigen, vielleicht zum Singen. Also die effektive Zeit vom Schaffen als solches wird drastisch reduziert, oder?
Die wird reduziert, aber ich erlebe, dass es dann auch effizient ist. Also ich merke das, manchmal tut man ja ein bisschen an dieser Zeit abklemmen und denkt, ja, jetzt wäre ja ein stilles Gebet, das merkt es niemand, wenn du jetzt noch etwas fertig machst. Handkehrum merke ich, dass man dann vielleicht einfach eher noch ein bisschen plämperlet. Und man sagt ja, man braucht für eine Arbeit so viel Zeit, wie man hat. Und ich merke, wenn ich dann sage, nein, jetzt mache ich den Unterbruch und wenn ich wieder komme, dann habe ich das im Nu gemacht. Also ich denke, ein Unterbruch tut manchmal ganz gut, um nachher effizient eine Arbeit auch zu erledigen.
Gibt es auch Anteile an dem sehr geregelten zeitlichen Klosterleben, wo Sie manchmal nerven oder stören?
Also was ich manchmal schon denke, wenn am Morgen früh der Wecker schallt.
Das ist ja furchtbar. Ja, wann geht der?
So um 5:05 und dann warte ich, bis 5 Uhr schlägt. Das ist zwar ein bisschen gefährlich.
Wegen mir nochmal abknicken.
Und wenn es einmal passiert, dann denke ich, ja, Herrgott, hast du mir es heute geschenkt?
Ist er etwa einmal grosszügig?
Ja, schenke mir es etwa einmal.
Also jeden Tag so früh auf, das ist schon...
Das ist schon das, was ich... Ja, das, ich glaube, anfänglich hat mir das weniger gemacht. Jetzt denke ich so viel, oh nein, nicht schon, oder? Und dann feile ich immer ein bisschen, ja, noch ein, zwei Minuten.
Wann gehen Sie dann ins Bett? Ich meine, das Aufstehen ist ja noch das eine.
Ja, das ist eben manchmal auch ein bisschen spät. Das ist so zwischen 9:30 und 10:30.
Also das heisst, also das ist nicht per se spät, aber wenn man um 5 Uhr aufsteht...
Es gibt das nicht gerade so viel Schlafen, ja.
Was machen Sie dann z'Abend oder was macht man im Kloster z'Abend nach dem letzten gemeinsamen Gebet? Ich meine, man kann irgendwie nicht um 8 Uhr schlafen, oder doch?
Also, man könnte das schon. Es gibt viele Schwestern, die das machen. Und ich denke, das ist auch...
Das sind dann die, die fit sind,
das he? Sind die, die fit sind, ja. Aber es gibt auch viele, die noch lesen oder etwas schreiben. Es ist einfach so, dass dann bei uns das grosse Silenzium ist, ein grosses Stillschweigen. Man geht auch nicht noch irgendwo werken, arbeiten oder so.
Aber außer zum Beispiel noch einen Spaziergang, das dürfen wir?
Das machen wir nicht. Wir haben einen Innenhof, dort kann man am Abend noch ein bisschen sein. Aber in der Regel gehen wirklich die meisten Schwestern nach der Komplett dann auf ihre Zelle.
Und wenn sie zu Abend lesen, was lesen sie? Ich weiss nicht, ob man das überlegt. Liest denn ohne Krimis? Oder haben sie Vorgaben, was sie lesen dürfen? Es muss etwas mit Religion zu tun haben oder Bibeln? Oder?
Also was man in der Freizeit liest, das ist jeder selber überlassen. Wir haben natürlich auch Zeiten zum Lesen für geistliche Lesung, wo wir dann vor allem auch religiöse Bücher lesen. Ich denke, gerade auch im Lesen geht es ja auch darum, um sich weiterbilden, Anregungen zu bekommen, auch für das geistliche Leben. Ich lese vor allem dann noch Zeitung oder auch Zeitschriften, vor allem auch religiöse Zeitschriften.
Ich würde fragen, Scala, irgendein Klatschheftchen, das dann weniger?
Weniger. Es reut mich auch Zeit, ehrlich gesagt. Also ich habe nicht Zeit für so Klatsch noch zu lesen. Mhm. Also wenn ich dann etwas lese, dann lese ich wirklich gerne auch noch einen Artikel aus einer Zeitschrift, die mich interessiert. Oder eben halt auch mich informieren, was läuft in der Welt.
Machen Sie das vor allem in Papierform, also Zeitung, oder viel auf dem Netz? Sie haben sich ja, als Sie Priorin worden sind vom Kloster, vor jetzt, glaube ich, sind das 6 Jahre? Das
sind 6 Jahre, ja.
Haben Sie ja Internet legen lassen?
Es gibt beides. Also, ich tue so im Internet vielleicht schnell ein bisschen durchblättern, Schlagzeilen schnell lesen. Aber ich lese lieber, wenn ich einen Artikel lese, dann lese ich den lieber auf Papier. Ich tue dann eher mal schnell etwas ausdrucken und habe es dann in Papierform vor mir.
Radio dürfen Sie hören, Fernsehen gibt es keinen?
Fernsehen haben wir keinen. Radio haben eigentlich fast alle Schwestern auf der Zelle.
Wieso ist die Unterteilung noch? Also man könnte ja sagen, über Internet, über YouTube, über was auch immer, kann man ja alles auch auf dem Netz schauen. Wieso ist der Fernseher, hat der immer noch einen anderen Stellenwert als Radio?
Also ich denke gerade so, wenn wir jetzt einen Fernseher hätten in unserem Gemeinschaftsraum, ich glaube, dann würde einfach am Abend so in der gemeinsamen Rekreation, das ist so unsere gemeinsame Erholungszeit, nach dem Nachtessen bis zur Komplett, dann würde der Fernseher laufen und alle würden dort hineinschauen. Und dieser Weg sitzen wir am Tisch, mit dem vielleicht ein bisschen spielen miteinander, Gespräche miteinander. Ich denke, das ist viel förderlicher, als wenn wir jetzt alle Fernseher hineinschauen.
Aber das Radio hat einen anderen Stellenwert. Ich finde das einfach noch interessant.
Ja. Das Radio, das ist dann vor allem, dass halt einzelne alleine mal in der Mittagszeit Nachrichten hören oder so. Der läuft nicht dauernd bei uns, der Radio. Oder? Das ist dann einfach so in der freien Zeit, dass mal jemand, wirklich, ich glaube, die meisten hören, wenn sie etwas hören, mal Nachrichten oder eine Sendung, die sie dann einfach für sich alleine hören.
Welche Veränderung hat das Internet mit sich gebracht in dem? Also haben alle Zugriff aufs Netz oder ist das limitiert? Einfach auch aus einer Art erzieherischen Gründen. Sonst macht man das mehr mit Kindern, aber vielleicht ist das bei einer Schwester ähnlich.
Bei uns ist das so ein bisschen entstanden, einerseits durch Arbeit, durch Aufgaben, dass zuerst die das hatten, die mit dem arbeiten, zum Beispiel von der Buchhaltung her oder Schule, Sekretariat. Und dann ist dann der Wunsch gekommen, auch von anderen den Zugang überzukommen. Und wir haben das dann bei uns so geregelt, dass alle, die wollten, sich melden konnten. Dann haben sie eine E-Mail-Adresse bekommen. Es sind nicht viele, die das dann schlussendlich wirklich wollten. Manchmal denke ich, ich wäre froh, wenn es noch mehr hätte, weil dann kommen zum Teil Mails, die man ausdrucken und wieder beantworten muss. Ich wäre manchmal froh, sie würde das selber machen.
Also Sie müssen auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben bei den 93-jährigen Damen.
Wobei, die ist gerade, also sie hat keine E-Mail-Adresse, aber sie kommt etwa zu mir ins Büro und ist dann so fasziniert, was man jetzt auf dem Bildschirm alles sieht. Oder wenn ich ihr mal eine Adresse raussuche, dann kommt sie fast nicht mehr zum Staunen raus und sagt, was man da alles kann bei diesem Gerät.
Also der nächste Schritt ist, dass sie sich überzeugt, dass sie es selber probiert.
Das wäre noch etwas, ja.
Wir hören das erste Musikstück, das Sie gewählt haben. Das ist eine Pastorale, O Amor, O Ardor, ungefähr 1760, Marianne Müller.
Das ist eine Aufnahme aus dem Kloster Einsiedeln. Und der Marianne Müller, das war ein Musiker und er war auch Abt in Einsiedeln. Und mir gefällt einfach das Stück, die Musik gefällt mir sehr. Und es verbindet mich ja auch mit Einsiedeln, weil das Kloster Pfarr gehört ja zum Kloster Einsiedeln.
Thank you.
Das ist der Fokus. Zu Gast ist Irene Gassmann. Sie ist Priorin im Kloster Fahr. Seit rund 25 Jahren, ja nein, 24 Jahren hier im Kloster. Ich würde gerne mit Ihnen über das Beichten reden. Und zwar bin ich selber katholisch erzogen worden, nicht super streng, aber ich habe das Beichten immer ganz schrecklich gefunden. Als Kind schon. Ich glaube, ich bin mit 10 oder 12 dann definitiv das letzte Mal gegangen. Und zwar habe ich das Prinzip von Schuld und Sühne immer gefunden, das ist kein menschenfreundliches Prinzip, dass man sich etwas ausdenken muss, was man falsch gemacht hat, um davon dann erlöst werden können, in Anführungs- und Schlusszeichen. Sie haben sicher eine andere Haltung dazu, nehme ich an.
Mittlerweile ja. Also ich muss sagen, für mich ist Beichten eigentlich ganz etwas Schönes. Also es ist ein Sakrament, das ich sehr schätze, wo mir viel bedeutet. Und ich kenne ganz viele Leute, die Mühe haben mit dem Sakrament. Und es tut mir auch leid, dass das ganz viel auch so vermittelt worden ist, dass das einem Angst einflößt oder dass man Erlebnisse hat, wo man nachher nicht mehr geht. Ich selber, ich kann einfach von mir
erzählen. Aber haben Sie es gern gehabt?
Es hat beides gehabt. Es ist so, es hat auch Zeiten gegeben, wo ich manchmal auch fast nicht gewusst habe, was ich jetzt auch beichte.
Ja, und dann haben sie auch etwas erfunden, damit sie etwas erfunden können sagen.
Oder man hat ja dann so den Beichtspiegel gehabt, wo einem ein bisschen Anregung gegeben hat, wo man kann sagen, ah ja, mal da
das
habe
könnte.
Ich vielleicht einmal und da vielleicht einmal.
Mal gemein gewesen zum Mami oder so.
Genau, oder nicht gefolgt habe oder eben vielleicht ein bisschen Teig geschnauset habe, so etwas.
Aber finden Sie es nicht verrückt, dass eben genau so Sachen dann zur Sünde deklariert werden? Das ist doch absurd.
Das ist absurd, ja. Das ist klar, die Frage ist ja, wie kann ich reinkommen? Und ich glaube, man muss dann wie spüren, wenn tue ich jemandem weh. Das ist ja eigentlich, wenn ich jemandem weh tue, wenn ich jemanden verletze, dann will ich das ja wieder gut machen. Das ist ja dann auch so ein Schuldgefühl. Ich habe jemandem vielleicht etwas gesagt und das tut mir nachher leid, dass ich das so gesagt habe. Und ich will das wieder gut machen. Dann tue ich mich ja mit dieser Person, möchte ich mich wieder versöhnen. Und Beichte ist eigentlich das Sakrament der Versöhnung. Es geht darum, in der Beichte tue ich vielleicht etwas, was ich in einem Menschen veto habe, mich schlussendlich ja auch Gott verletzen. Weil Gott hat jeden Menschen erschaffen. Gott liebt jeden Menschen. Gott ist jedem Menschen gegenwärtig. Und somit tue ich indirekt ja auch Gott verletzen.
Beichtet sie regelmäßig?
Ja, so alle Monate.
Oh, das geht aber noch. Ich hätte jetzt gedacht, dass eine Schwester in einem Kloster, dass die sie alle Wochen mindestens müsste. Mindestens.
Wir haben bei uns so die Möglichkeit, also wir könnten schon fast alle Wochen, wir haben so verschiedene Beichtväter, die kommen. Und mein Beichtvater kommt so alle 4 bis 6 Wochen.
Und dann sammeln sie Sünden ansammeln und dann in corpore sich erlösen lassen, sozusagen.
Ich tue dann so... Ja, es gibt dann Sachen, die ich merke, das möchte ich im Beichtgespräch einmal anschauen. Dann kann ich das einmal so eine Auslegeordnung machen. Und häufig hilft mir das dann auch, das eben mal anschauen, auslegen, was, wo knarrt sich, wo komme ich nicht weiter. Und dann gerade auch durch das Sakrament auch bestärkt werden, einerseits spüren, Gott nimmt mich an, auch als begrenzter Mensch, der jetzt so in einer Situation oder so einer Beziehung einen Knopf hat, der nicht weiterkommt, spüren, Gott nimmt mich trotzdem an. Das gibt mir auch eine Befreiung. Und ich erlebe häufig, dass ich nachher dann kann, so ein Problem auch angehen.
Finden Sie es dann gleichwertig, wenn jemand ein Leben fristet, ohne, also nicht nur ohne Beicht, sondern ohne einen Bezug zu haben zu Gott und so zufrieden ist im Leben?
Ich möchte von mir aus nicht über andere urteilen. Also ich denke, dass steht mir auch nicht zu, über andere zu urteilen. Ich glaube, als Christen ist es die Aufgabe, so zu leben, dass andere würden spüren, hey, die haben etwas. Was befreit denn die oder was macht denn die, dass die mit dem zurechtkommen?
Aber gleich noch mal die Frage, es geht ja nicht um eine Wertung im Sinn von gut, schlecht, so schätze ich sie jetzt nicht ein, aber ist das etwas, was sie stört, dass es so viele Leute gibt, sagen wir jetzt hier in der Schweiz, wo keinen Bezug zur Religion oder vielleicht wenig oder einen schwachen nur zu Gott haben, finden sie das einen Mangel?
Ich finde es auch gefährlich zu sagen, die haben wenig. Wir wissen das ja gar nicht, was in diesen Menschen innen ist. Ich finde das auch eine Anmassung, wenn ich jetzt das so sage, an was messe ich das? Ich kann nicht messen, wie gefühlt das unsere Kirchen sind.
Gut, das sieht man.
Das sieht man, oder? Und an dem macht man es dann fest. Mich macht mehr, ja, so ein bisschen nachdenklich zu spüren, zu sehen, dass viele Menschen ja suchend sind. Und dann so zu spüren, eigentlich habe ich meine Sehnsucht, finde ich jetzt im Glauben, in der Religion, da finde ich Leben in Fülle. Und dann so zu merken, dass ganz viele Menschen das nicht entdecken, warum auch immer. Das ist so das, was mir eher wehtut.
Ihr Weg hat eigentlich ganz anders ausgesehen. Sie sind, wir haben es vorher gesagt, auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sie wollten Bäuerin werden, heiraten, Kind haben, sind in die Bäuerinnenschule, hier im Kloster vor und dann ist es irgendwie nicht schief gelaufen, sondern anders gekommen.
Genau, denn ich bin da in der Bäuerinnenschule und habe schon gleich mal gespürt, die Schwestern, die haben eine enorme Ausstrahlung. Die sind so glücklich, so zufrieden. Das hat mich irgendwo sehr fasziniert. Und gleichzeitig auch zu spüren, ich bin dann etwa mal ins Chorgebet gegangen. Ich bin schon immer jemand gewesen, der gerne in die Kirche gegangen ist. Also der Herrgott hat in meinem Leben immer eine wichtige Rolle gespielt. Ohne dass ich das Gefühl habe, ich sei ein Frömmlerin gewesen. Aber dann bin ich da etwa ins Chorgebet, am Abend komplett. Und da hat mich der Gedanke plötzlich nicht mehr losgelassen, wäre das nicht das Leben für dich? Also einerseits, ja, glücklich sein, wer will das nicht? Und andererseits auch Zeit haben fürs Gebet. Also gespürt, was willst du eigentlich mehr?
Also sie haben sich verliebt, nur einfach an einer anderen Ecke.
Genau, so kann man das sagen.
Und die Liebe haltet immer noch an?
Die haltet immer noch an.
Sie haben an der rechten Hand einen goldenen Ring, also das, was wir als Ehering würden bezeichnen. Wann haben Sie den bekommen und zu welchem Anlass?
Das ist mein Professorring. Wir können mit uns, wenn wir die vielen Profess ablegen, können wir als Zeichen
vom
Bund...
Sie müssen sagen, was das ist.
Die vielen Profess, das ist Versprechen, Gelübde, die wir ablegen. Das ist nach 5 Jahren Probezeit, machen wir vierliche Gelübde, wo wir versprechen, Gehorsam, klösterlichen Lebenswandel und Stabilitas. Das sind unsere 3 benediktinischen Gelübde. Und dort, in dieser Professfeier, kommt mir der Ring über als Zeichen vom Bund, das Zeichen, ich gehöre Gott.
Also ist der Ring eher, Sie sagen, ich gehöre Gott, ist das eher ein Bezug zu Gott oder zu Jesus oder spielt das gar keine Rolle?
Das ist zum dreifaltigen Gott und das merke ich selber, das sind also Phasen. Es gibt bei mir Phasen, wo ich meine Beziehung mehr zu Gott Vater habe, dann gibt es Phasen, wo ich Beziehung mehr zu Jesus Christus habe. Je nachdem, also das merke
zum Heiligen Geist auch, oder der Heilige fällt Geist, ein bisschen
raus? Der ist für mich so gegenwärtig, doch, aber nicht so als Person, so als, sondern mehr einfach, er ist da als Wirkkraft. Eigentlich so, es ist ja auch, der Heilige Geist ist eigentlich so die Verbindung zwischen Vater und Sohn, so das, was es zusammen hat. Und für mich ist das schon auch so der Dynamo, die antreibende Kraft.
Wissen Sie, wann Sie sich mehr zu wem hingezogen fühlen? Das finde ich noch interessant, das habe ich mir noch nie überlegt. Also manchmal zieht sie sich eher zu Gott Vater und manchmal eher zu Christus.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, so Vater mehr so auch in Situationen, wo ich mich klein fühle. So ein bisschen, ja, wo ich dann wirklich so einen Vater brauche, der auch beschützend da ist, hinter mir steht, mir so ein bisschen den Rücken stärkt. Und Jesus Christus mehr so ein bisschen als, ja, ist für mich dann mehr so gleichwertig, ja, genau, so ein bisschen der gute Freund, der neben mir steht.
Sie haben ja in diesem Zusammenhang, Sie haben vorher gesagt, also ja gesagt zu diesem Leben, damit haben Sie auf ein weltliches Leben verzichtet. Wenn überhaupt, was fehlt denn manchmal? Also Sie haben jetzt zwar Jesus und Gott, aber kein Mann sonst. Ist das etwas, was Sie manchmal denken, ja, wäre auch noch schön?
Sicher gibt es mal so Zeiten, wo man denkt, jetzt wäre es schön, hättest du wirklich auch jemanden greifbar da, wo du eben könntest anlehnen oder einen mit den Armen nehmen. Diesen Moment gibt es immer im Leben. Aber das ist bei mir, das sind so Momente und das vergeht auch wieder. Und ich muss wirklich sagen, von mir her, ich habe so ein erfülltes Leben. Also mein Leben ist so reich. Also ich denke manchmal, ich könnte mir nicht vorstellen, ein reicheres Leben zu haben, an Beziehungen, die ich habe, Menschen, die ich kennengelernt habe, und wirklich auch schöne Freundschaften, die entstanden sind, auch eine Aufgabe, die mich erfüllt, die mich auch herausfordert, die mich auch weitergebracht hat. Also ich denke, ich habe in dieser Zeit im Kloster enorm viel können lernen, erfahren. Ja, ich denke, ich habe so ein erfülltes Leben. Klar gibt es auch Träume und Wünsche, die offen sind, aber ich denke, das wäre ja traurig, wenn man nicht noch irgendwelche Wünsche oder Träume hat.
Was haben Sie für dich?
Also so einen Traum, den ich habe, das ist, ich würde auch sehr gerne ins Heilige Land gehen. Und man weiss nie, es werden dann manchmal Träume erfüllt. Und andererseits merke ich auch, man kann auch ein erfülltes Leben haben, ohne dass alle Träume und Wünsche erfüllt sind.
Was hindert Sie dann daran? Zum Beispiel jetzt der Traum, der dunkt einem relativ umsetzbar. Sie könnten in ein Flugzeug fliegen, auf Israel fliegen und dann wären Sie dort. Und vielleicht hat es dort auch noch ein Kloster, wo sich das Liebste verbinden.
Das ist unsere Regel, die wir haben. Wir haben bei uns, wir können zwar in die Ferien gehen und wir haben das bei uns in der Gemeinschaft mal so ein bisschen den Rahmen gemeinsam abgesteckt und wir haben uns entschieden, dass wir unsere Ferien in der Schweiz verbringen.
Oh.
Und das ist so ein Rahmen.
Das ist natürlich blöd.
Das ist, das
könnten Sie jetzt die Regeln ändern? Als Priorin?
Können wir ändern. Das sind aber Regeln, die ich denke, nicht ich alleine ändern, sondern Und ich finde, ich habe mich ja für eine Gemeinschaft entschieden, ich bin ein Teil dieser Gemeinschaft. Und dann geht es auch darum, ja, es muss etwas sein, wo dann alle sich drinnen finden. Klar muss man manchmal auch schauen, was macht jetzt Sinn. Oder es gibt immer auch Ausnahmen. Also es gibt bei uns auch Diskussionen, dass es einmal Ausnahmen gibt. Das ist immer auch möglich.
Aber Sie würden jetzt nicht so weit gehen, dass Sie denken, ja komm, das wäre eine kleine Ausnahme, das wäre noch schnuckelig, das machen wir jetzt. Also da ist Ihr, wie soll ich sagen, ihr Bewusstsein zu dem, was Sie sind und da haben, wie zu stark?
Es geht mir auch ums Ganze. Also ich kann ja als Priori nicht einfach das machen, was mir mehr bringt, sondern ich bin ein Teil der Gemeinschaft und ich denke, es ist ganz wichtig, dass ich auch vorlebe und nicht von den anderen etwas erwarte, was ich selber nicht mache.
Machen wir einen zeitlichen Sprung. Wir hören jetzt dann nachher Herr Boni M. Wer würde das denken? Man sitzt einer Schwester oder Nonne. Wann sagt man eigentlich Schwester und wann Nonne? Ist das ein Synonym?
Nein, das ist kirchenrechtlich ein Unterschied. Und also wir sind Nonnen.
Ah.
Klausurierte Benediktinerinnen, so die alten herkömmlichen Orden, Klöster, das sind Nonnen.
Also, es sitzt sich also da einer Nonne gegenüber, die einen Weg wach und munter und frisch aussieht und dann wünscht ihr noch Boni M. Jetzt müssen Sie uns natürlich schon noch ein bisschen sagen, wie's, in welche Zeit dass die gehören.
Ja, die gehören so in meine Jugendzeit, als ich so in die Sek gegangen bin und mir so, ja, in der Schule manchmal so Fetz gehabt am Abend. So. Ja, ich bin so 13, 14, 15 gsi, wo wir Boni M. gehört haben.
Und gern tanzen, mitgesungen?
Mitgesungen, mittanzen. Ja, ich bin sowieso eine, die sehr gerne tanzt hat.
Das können Sie da immer noch oder nicht mehr? Also so in den Zählen allein, das geht?
Das ging, aber wir machen mal so an der Fasnacht mal eine Tanzparty. Oder ich tun sehr gerne auch mal einen liturgischen Tanz machen, zusammen mit den Schwestern. Aber eben an der Fasnacht einmal so ein Tanz, das ist schon etwas Schönes.
Das müssen Sie jetzt noch schnell beschreiben. Das kann ich mir jetzt nicht. Dann hat man 26 Nonnen und die machen einen Tanz.
Es tanzen nicht alle. Es gibt ein paar, die gerne tanzen, andere sitzen ein bisschen. Aber wenn man dann so in der Fasnacht einmal ein bisschen.
Und zu was Musik, für Musik?
Das ist dann mehr volkstümliche Musik.
Und das ist aber nur sie untereinander, das ist nicht öffentlich.
Genau, das sind die Schwestern untereinander. Da muss man halt abmachen, wer führt die jetzt und so.
Das ist ja, sicher ein witziges Bild.
Das ist witzig und es ist auch schön. Also es hat wirklich ein paar, die ganz gut tanzen können.
Also dann haben wir jetzt Boni M. Rivers of Babylon ist das?
Das ist mein Wunsch, jawohl.
The rivers of Babylon, there we sat down. There we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. There we wept when we remembered Zion.
Der Fokus heute kommt aus der Abtei im Kloster Fahr. Vis-à-vis von mir ist Priorin Irene. Sie leitet das Kloster. Priorin Irene, ein Kloster heute ist eigentlich ein Antagonismus. Man kann sagen, ein Auslaufmodell. Es gibt fast keinen Nachwuchs. Sie haben ganz wenig Schwestern, Nonnen, die unter 50, 60 sind. Wie machen Sie, um da neue zu rekrutieren?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, es ist, einerseits ist es eine Realität, dass wir immer älter werden, unsere Gemeinschaft, weniger werden, dass der Nachwuchs im Moment eher ausbleibt. Ich denke, das ist eine schmerzliche Realität, die wir spüren. Andererseits spüre ich auch innerlich eine Hoffnung, die mich trägt. Also das Kloster Fahr gibt es seit 880 Jahren. Und ich glaube nicht, dass ich die Priorin bin, die irgendwann das Kloster abschließt und leer zurücklässt.
Aber Sie haben auch keine Idee, was man heute könnte, müsste machen, um junge Frauen dazu zu bewegen, ins Kloster zu kommen und zu bleiben. Also auf Besuch kommt ja die eine oder die andere noch gern. Aber ein Leben dem widmen ist schon eine andere Geschichte.
Sich können entscheiden für das Leben. Ich glaube, das ist heute so eine Schwierigkeit, die da ist, sich für das Leben entscheiden, sich für ein Leben mit Gott entscheiden. Ja, es ist eine schwierige Frage, was macht man in dieser Situation? Ich werde immer auch wieder gefragt, so in Gesprächen mit verschiedenen Leuten, wie tun die Personal rekrutieren, weil das ist ja so eine Aufgabe auch jedem Unternehmen. Und da merke ich, Berufungen können wir einerseits nicht machen. Das ist etwas ganz Persönliches, es ist auch etwas Intimes. Ich merke auch, dass ich, wenn ich noch spüre, da ist etwas da, ich könnte nicht einfach jemandem so sagen, hey, komm ins Kloster. Weil ich merke, das ist etwas sehr Persönliches, Intimes. Und doch merke ich, dass sich bei mir ein bisschen etwas verändert hat, vielleicht eben auch durch die Not, die grösser geworden ist, dass ich mir schon Gedanken mache, ja, wie nimmt man denn euch wahr? Also wie
also euch, euch als, uns als Gemeinschaft,
die Lebensform. Genau, wie kommen die Leute auch darauf, dass das eine Lebensform ist, die erfüllt? Also ich merke ja, mich erfüllt das. Ich bin voll von dem Leben und ich möchte ja, dass andere das auch könnte spüren. Also das ist für mich schon so ein bisschen auch eine Herausforderung, wo ich merke, ich glaube, wir müssen, sollten schon auch
also mehr PR und Öffentlichkeitsarbeit
genau. Sozusagen. Aber das ist eine Gratwanderung, oder? Es ist einerseits bekannt machen, das gibt es, das ist ein erfülltes Leben, aber ich möchte ja auch nicht so missionieren, dass es dann abschreckt, oder? Ich denke, ich bin da auch ein bisschen am Suchen, was gibt es da für Möglichkeiten. Ein gutes Hilfsmittel, das ich merke, das bei uns auch viel besucht wird, das ist eine Webseite haben. Also heute gehen viele Leute auf die Webseite schauen und ich möchte schon,
aber wegen dem komme ich ja noch nicht ins Kloster leben. Nein. Also ich komme vielleicht da mache ein Seminar oder gehe ins Restaurant
Gast,
essen.
Oder komme ein paar Tage als Gast her. So.
Aber das löst Ihre Probleme ja nicht.
Das löst die noch nicht, aber ich glaube, wir können die auch nicht von heute auf morgen lösen. Sondern ich denke so, ich sage dem Berufungspastoral, das ist eine Aufgabe, die über Jahre geht, die man muss pflegen. Also man muss ja, bekannt machen, dass Leute merken, das gibt es und vielleicht Einzelne, wo eine Begegnung möglich ist und dann vielleicht weiter sagen, ich war mal und habe das können.
Also Sie denken wirklich auf einer grossen Zeitachse von diesen Entschuldigung, knapp 900 Jahren, haben Sie eher den Eindruck, es ist jetzt halt vielleicht, ich sage jetzt eine Talsohle, aber es ist denkbar, dass es wieder drauf geht?
In jedem Fall. Also für mich ist ganz klar, ich glaube daran, dass Klosterfahr nicht untergeht. Man hat zum Beispiel nach der Reformation wieder angefangen mit zwei Schwestern, also zwei Nonnen, die da wieder angefangen haben. Wenn wir heute 26 sind, dann sind wir sehr viel.
Ein zweiter Punkt ist der so von der Balance von der Öffnung und von der Klausur. Also Sie haben das jetzt angesprochen. Man kann natürlich ein Kloster so positionieren, dass auch immer mehr Gäste kommen. Aber wo ist dort so quasi der Grad, wo Sie sagen, ja, also wenn wir dann also zu viele Gäste haben, kippt es, also wie ein Biotop, das übergeht.
Genau, das ist richtig. Es ist auch eine Herausforderung, so ein bisschen zu spüren, wie viel Öffnung verträgt es oder auch wie viel ja, Betrieb, wie viele Leute können wir reinnehmen, was verträgt es da. Und ich merke, je mehr dass wir uns öffnen, umso mehr müssen wir auch Sorge haben zu unserer Klausur, zu unserer Stille. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das, was uns als Benediktinerinnen ausmacht, dass wir zu dem Sorge haben, dass wir das auch leben, aber dass wir das nicht nur für uns leben, sondern auch die Möglichkeit geben, anderen daran teilzunehmen.
Wie ist innerhalb des Klosters genau Ihre Rolle? Also Sie sind die Vorsteherin, die Priorin. Muss man sich das wirklich als Chefin oder CEO in einem Unternehmen vorstellen? Oder ist es so quasi, ist es eher prima inter pares?
Genau, es ist mehr, dass Priorin ist die erste unter vielen. Und eine benediktinische Gemeinschaft ist sehr demokratisch geordnet. Also es ist wichtig, auch alle anzuhören. Der Benedikt sagt, alle anhören und nachher zu Rate gehen mit sich selber und dann zu spüren, was ist jetzt gut. Also wenn ich das Ganze anschaue, nicht nur Einzelne, sondern was habe ich gehört, was ist jetzt für das Ganze gut und wichtig.
Also den Schlussentscheid haben Sie, aber es gibt, wie soll ich sagen, Vernehmlassung bei wichtigen Fragen.
Es gibt auch wichtige Fragen, die wir abstimmen miteinander.
Und wenn was ist vielleicht das Letzte? Weiss nicht, mögen Sie sich gerade an etwas erinnern, was so wichtig war, was Sie gesagt haben, wie wollen wir es machen?
Also etwas Grosses, was wir als Gemeinschaft entschieden haben, das war unsere Umstellung auf die Landwirtschaft, die wir von der Milchwirtschaft umstellen auf eine extensive Mutterkuhhaltung.
Also da muss man vielleicht eine Bemerkung machen, das Kloster Pfarr liegt wunderbar, ganz in der Nähe von der Limmat, hat riesig viel Land rundherum und irgendwie müssen sie sich ja auch finanzieren.
Genau, und wir haben dann gesehen, dass eben die Landwirtschaft mit dieser intensiven Milchwirtschaft, dass das nicht rentabel ist und haben dann neue Möglichkeiten gesucht. Die Milchwirtschaft, das war eine Tradition, die Schwestern haben mit dem mal gelebt und so eine Veränderung, ich denke, das ist ganz wichtig, dass das auch ein Prozess ist, wo die Gemeinschaft mitträgt. Und wir haben dann da verschiedene Projekte gehabt und die vorgestellt. Und dann hat schlussendlich auch die Gemeinschaft entschieden, in welche Richtung gehen wir. Also das Vorsondieren, auch Empfehlungen abgeben, ich denke, das mache ich viel auch mit Beratungen zusammenbringen, dass dann in die Gemeinschaft tragen das vor und dann stimmt man ab.
Hat es, oder wie häufig gibt es, dass Sie eingreifen, intervenieren, weil vielleicht zwei Krach haben? Wenn man ist irgendwie 24 Stunden aufeinander, ist ja sicher auch nicht immer nur lustig.
Gibt es etwa einmal, dass dann eine kommt und nachher die andere und dann gibt es dann ein Dreiergespräch oder manchmal kann man dann das auch so lösen mit jedem Einzelnen. Aber das ist natürlich auch eine Aufgabe der Priorin, auch immer wieder auch zu vermitteln, damit es auch in der Gemeinschaft, dass die Einzelnen untereinander miteinander können leben und Verständnis aufbringen füreinander.
Wie machen Sie das?
Das ist einerseits mal anhören, zuhören, Verständnis entgegenbringen den Einzelnen und nachher zu versuchen, klar zu machen, dass wir alle auch unsere Ecken und Kanten haben und dass wir das dazugehört zum Leben, auch andere können anzunehmen mit ihren Schwächen und Stärken.
Wie viel Glaubwürdigkeit haben Sie, wenn Sie doch zum Teil halb so alt sind wie die Schwestern, die vielleicht zu Ihnen kommen?
Ich erlebe das als etwas Wunderbares. Die Schwestern, die ja die meisten älter sind, wie ich, die haben mich ja auch gewählt. Also ich habe mich ja nicht selber zur Priorin gemacht, sondern die Schwestern haben mich gewählt. Und ich spüre wirklich ganz ein grosses Vertrauen von meinen älteren Mitschwestern. Das ist etwas, was mich immer wieder neu auch berührt.
Also die sagen nie, du hast ja keine Ahnung, du bist viel zu jung für das.
Nein, überhaupt nicht.
Sie alle sind da und haben fast nichts, was Ihnen selber gehört. Also materieller Wert ist für Sie kein wichtiges Gut. Was haben Sie überhaupt, was Ihnen der Irene Gassmann gehört, ganz allein?
Gehört tut mir eigentlich gar nichts allein. Also ich bin besitzlos, klar habe ich meine Kleider,
die
ich
trage. Uhr.
Ich habe eine Uhr, die ich trage. Mhm. Aber das,
also ein paar Sachen gibt es, so Kleinigkeiten.
Es gibt so Kleinigkeiten, wo aber, es sind vielleicht zum Teil sind das Geschenke oder es sind dann auch Sachen, die ich eben brauche. Also meine Schuhe brauche ich und so. Klar ist das mein Besitz. Aber ich kann das nicht selber kaufen, sondern ich komme das über. Einerseits, was wir brauchen, kaufen wir aus unserer Gemeinschaftskasse. Das ist gemeinsam verdientes Geld, wo wir dann auch unseren Unterhalt damit bestreiten.
Gibt es einzelne Sachen, die Sie daran haben, die Sie richtig gerne haben?
Also, Was ich zum Beispiel auch gerne habe, das ist mein Zimmer, wie es ist, wie es eingerichtet ist. Dort hat es vielleicht auch ein paar Sachen, so Gegenstände, Bilder oder so Erinnerungen, wo ich merke, das bedeutet mir schon etwas, das gibt mir auch ein Stückchen Heimat, so Geborgenheit, so dürfen in dem Zimmer zu sein, wo wirklich mir, von mir eingerichtet ist und mir gehört, so in dem Sinn.
Und die Optik, eben nichts zu besitzen, das ist für Sie nur Gewinn? Oder denken Sie manchmal, ja, wäre schon lässig, ich könnte das oder dies oder so?
Also einerseits merke ich schon, dass das etwas ist, das enorm auch befreit. Also ich muss das nicht haben. Klar gibt es eben auch Wünsche, und ich manchmal denke, das wäre schön, das
zu haben. Das Heilige Land.
Genau, zum Beispiel. Mir ist es auch wichtig, schön daher zu kommen. Also ich denke, ich kann auch gerne, wenn meine Kleider ganz sind oder wenn ich ganze Schuhe trage und so, das bedeutet mir schon etwas.
Also ich muss vielleicht sagen, Sie sitzen mir vis-à-vis und Sie haben ein schwarzes, langes Gewand, eher ein bisschen lose, also es ist nicht eng, und es hat ein weisses Krägli oben. Und das finde ich jetzt interessant, dass Sie sagen, schön daherkommen. Also das ist super schlicht.
Es ist schlicht. Ich finde es aber auch zeitlos. Ich finde unser Ordensgewand auch etwas, ja, etwas Schönes, Eleganz. Und ich bin eigentlich froh, so ein Ordensgewand zu haben und nicht irgendwelche zivile Kleider haben, wo man dann sieht, oh, das war vor 5 Jahren Mode gewesen. Ich habe lieber etwas, das wirklich zeitlos ist und immer schön ist.
Ich sage danke fürs Gespräch. Ich glaube, wir haben ein paar interessante Einblicke ins Leben von Benediktinerinnen und von der Priorin Irene bekommen. Merci vielmals.
Danke noch vielmals.
Und allen, die zugelassen haben, weiterhin einen wunderbaren Vorweihnachtsabend, 7. Dezember. Merci fürs Zuhören, sagt Marina Villa.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.